Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Zeiten sind herausfordernd. Der in Europa kalte Krieg der 80er Jahre fühlt sich nachträglich recht bequem an im Vergleich zu einer kalten Wohnung nebst kalter Dusche. Und das ist ja bekanntlich nicht alles. Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, zu hoher Ressourcenverbrauch und nicht zuletzt Tod und Zerstörung in der Ukraine durch Russlands Angriffskrieg. Die Vereinten Nationen, die schienen in dieser schwierigen Zeit beinahe verzichtbar geworden. Was hilft schon? Reden. Seit gestern aber kann man einen anderen Eindruck haben. Da hielten UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Dichterin Amanda Gorman und selbst Kanzler Olaf Scholz in New York Reden, die emotional und aufrüttelnd waren und in der Krise vielleicht sogar Hoffnung gemacht haben. Klaus Leggewi ist Politik- und Kulturwissenschaftler. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob schlechte Zeiten gute Reden hervorbringen.
Das denke ich schon. Also es gibt diese berühmten Blut-, Schweiß- und Tränenreden, zum Beispiel von Churchill, die immer dann gehalten werden, wenn einem Volk, sei es über Krieg, sei es über Katastrophen, sei es über Entbehrungen, ökonomische Krisen, viel zugemutet wird. Und wir sind ja heute gleich in einer Mehrfachbelastung, wie Sie gerade gesagt haben. Also ja, Krisenzeiten bringen eine gute Rhetorik hervor. Und die Kunst besteht darin, sozusagen zwischen Alarmismus, was die Leute nicht haben wollen, und Verharmlosung einen guten Weg zu finden.
Wenn man Antonio Guterres gestern zugehört hat, dann war er emotionaler als sonst. Unser Planet brennt, hat er gesagt, und es sei Hilfe nötig, gerade für die, die durch den Krieg und die steigenden Preise besonders betroffen sind. Auch Amanda Gorman hat sich auf die Seite der Armen gestellt, die unter dem Klimawandel besonders leiden. Tatsächlich bräuchten wir ja jetzt in so einer Situation als globale Weltgemeinschaft so etwas wie ein Wir-Gefühl. Lässt sich das vielleicht auch glaubhafter und emotionaler vermitteln, wenn man mächtige Gegner hat wie Putin oder gar die Natur?
Das werden wir sehen. Also es ist ja so, dass Putin auf seine Art und Weise auch Reden hält und uns in Angst und Schrecken versetzen will und den Rest der Welt für eine Front gegen den Westen gewinnen will. Das ist ja auch nicht ohne. Also es gibt jetzt ein rhetorisches Kräftemessen zwischen zwei Lagern. Das wird man jetzt sehen, auf welche Seite das fällt. Scholz' Reden dienen dem Schmieden einer Allianz. Er möchte, das hat er auch schon beim G7-Gipfel gesagt und durch die Einladung von Staatschefs aus der sogenannten Dritten Welt, aus dem globalen Süden unterstrichen. Er möchte sozusagen zu uns die Partner herüberziehen, die möglicherweise sich auf die Seite von China und Russland schlagen könnten. Das geht nicht über Worte, sondern das geht über Interessen, knallharte. Das geht über Umverteilungen, das geht über die Kalkulation dessen, was geopolitisch im Moment läuft. Aber genau das darzustellen, wo die Risiken liegen könnten für Länder, zum Beispiel Afrika, sich vollständig auf die Seite Russlands und Chinas zu schlagen. Oder eben insgesamt die Blockfreien, die sich einmal in den 50er Jahren gebildet haben, jetzt daran zu erinnern, weswegen sie eigentlich entstanden sind, nämlich als eine Front gegen den Imperialismus. Und der geht heute von Russland und China aus. Das überzeugend rüberzubringen, das ist wirklich jetzt die Aufgabe.
Ist ihm das denn gelungen, Olaf Scholz, der ja nicht als so ganz großer Redner gilt, aber Sie haben die Begriffe genannt. Vereinte Kräfte, hat er gesagt, müssten sozusagen dem blanken Imperialismus entgegenstehen. Und er hat auch den Begriff Augenhöhe verwendet für die Länder des sogenannten globalen Südens. Das ist schon eine neue Rhetorik.
Ja, das ist eine Rhetorik der Werbung oder der Umwerbung. Also wie können wir es hinbekommen, dass nicht der anti- oder postkoloniale Reflex weiterhin gegen den Westen zieht, sondern dass diese Länder begreifen, dass das, was Putin ist, gegen alles gerichtet ist, wofür sie einmal eingestanden haben. Die nationale Befreiung, die nationale Souveränität, die Gleichberechtigung auf der Welt. Und er versucht es, auch im Blick auf den G20-Gipfel, der ja im November stattfinden wird, da steht es jetzt spitz auf Knopf. Da entscheidet sich, in welche Richtung die Welt geht. Und er hat, glaube ich, die richtigen Worte gefunden. Wo er sie nicht findet, meines Erachtens im Blick auf die Klimakrise, die ja nicht weg ist, wo die westlichen Regierungen insgesamt eher abwiegelnd sind, ist die ganze Pandemiefrage. Das sind auch Fragen, die heute zu verhandeln sind. Aber jetzt im Blick auf Putin, diesen übermächtig wirkenden Gegner, der gar nicht so übermächtig ist, der sich aber rhetorisch aufplustert und der seinen Hass auch über die sozialen Medien in einer ganz massiven Weise verbreitet, hier etwas entgegenzusetzen, das ist eben auch eine Frage einer Rhetorik.
Teilmobilmachung wäre so ein Begriff bei Putin, der das Aufblasen symbolisiert. Können wir denn Hoffnung haben? Also bislang war unsere Erfahrung eigentlich, dass Hass und Hetze jetzt auch gerade über die sozialen Medien sehr, sehr wirkmächtig sind. In so einer globalen Perspektive kann man hoffen, dass sich vielleicht Werte, gute Ideen besser vermitteln lassen als Aggressionen?
Ja, man muss natürlich realistisch bleiben. Also wir haben es ja nun zu tun mit erstens einem Autoritätsverlust politischer Führungen weltweit. Und wir haben zum anderen haben wir die Diversifikation der ganzen Audiences, die wir haben. Man hört eben nicht mehr so zu, wenn in der UNO eine große Rede gehalten wird. Die UNO ist nicht mehr das Forum. Und das wäre jetzt das, was man von der UNO sozusagen erwarten kann. Wir haben Folgendes vor. Wir haben die Klimakrise verstanden. Wir haben verstanden, was im Konflikt mit Russland, der ein Angriff auf unsere Freiheit und Souveränität ist, was auf dem Spiel steht. Und das deutlich zu sagen, das gilt natürlich vor allen Dingen auch für die eigene Audience, also für die Europäer, die jetzt nicht den Mut sinken lassen dürfen und die an ihrer Solidarität mit der Ukraine nicht nachlassen dürfen.
Der Politik- und Kulturwissenschaftler Klaus Legge, wie über Rhetorik in Zeiten der Krise.